Der Morgen war kühl, als Isabella durch das hohe Gras schlich, ihr Kind fest an sich gedrückt. Die ersten Sonnenstrahlen tauchten die Felder in goldenes Licht. Doch für sie war dieser Tag kein gewöhnlicher. Nein, es war der Tag, an dem sie sich entschloss, nicht mehr Eigentum zu sein. Seit ihrer Geburt war Isabella eine Sklavin. Sie kannte nichts anderes als harte Arbeit, die Stimmen ihrer Herren und das Gewicht von Ketten, die man nicht immer sehen konnte, doch immer spürte. Als Kind war sie mehrfach verkauft worden wie ein Stück Vieh, weitergegeben von einem Besitzer zum nächsten. Sie lernte früh zu schweigen. Schmerzen schluckte sie herunter, Tränen auch. Als Isabella etwa 29 Jahre alt war, hatte ihr Besitzer ihr versprochen, sie freizulassen. Doch er brach sein Wort. Und so traf sie ihre Entscheidung in einer dunklen Nacht, ohne Geld, ohne Schutz, aber mit einem brennenden Mut im Herzen floh sie. Nicht allein, sondern mit ihrer kleinen Tochter Sophie. Sie fand Zuflucht bei einer Familie, die erschüttert waren von ihrem Schicksal. Sie taten, was kaum jemand in dieser Zeit tat. Sie kauften Isabella und ihr Kind frei. Nicht um sie zu besitzen, sondern um sie zu befreien. Zum ersten Mal in ihrem Leben war Isabella offiziell frei. Eine andere Geschichte. Ein junger Mann kommt von einem strengen Arbeitstag heim. Er geht allein in seine kalte Wohnung und nimmt seine Müsli-Schale und hockt aufs Sofa, wie so oft. Erschöpft vom strengen Tag. Ein Tag, den du eigentlich lieber möchtest vergessen, weil dein Chef dich eigentlich nur fertig gemacht. Er ist heimgekommen, hat sich einfach nur schlecht gefühlt. Er hockt aufs Sofa und seine Gedanken fangen an zu kreisen. Ach, ich bin so schlecht. Ich schaffe nie etwas. Ich mache alles immer und immer wieder falsch. Ich mache nichts gut. Er will die Gedanken gar nicht, weil sie schaden ihm ja nur und trotzdem sind sie einfach da. Ich brauche heute gerade zu Beginn euer Mut. Und ich hoffe, dass ihr ready sind, um mutig zu sein. Und zwar unter eurem Stuhl habt ihr einen Zettel und einen Stift. Dürft ihr den alle mal vorholen? Was ist eine Situation in deinem Leben, wo du Sachen machst oder denkst oder nicht denken oder machen willst? Du merkst, du willst es gar nicht, aber bist dem trotzdem irgendwie ausgeliefert. Was ist eine Situation in deinem Leben, wo du Sachen denkst und tust, wo du nicht denken oder tun willst? Ich gebe dir jetzt ein paar Sekunden Zeit, um dir diese Situation zu überlegen. Und nimm ein Stichwort und schreib es auf den Zettel. Es muss niemand sehen. Du musst es niemandem zeigen. Du darfst einfach jetzt etwas aufschreiben. Es können so Sachen sein wie Minderwertigkeitsgefühl, ein egoistisches Denken, Lästern. Ich weiß nicht, was das bei dir ist. Gut, jetzt darfst du den Zettel nehmen und in deinen Hosensack tun und den Stift darfst du wieder unter deinen Stuhl legen. Heute Abend geht es nämlich genau um das, Wie können wir ein Leben führen, das nicht bestimmt ist von dem, was wir denken, das nicht bestimmt ist, wo wir uns wie Sklaven vorkommen. Und heute haben wir eine Fortsetzung von Michael von letzter Woche. Wir wollen zusammen ein Bild kreieren. Wir wollen einmal anschauen, wie die Macht von dieser Sklaverei ist, die wir jetzt gerade gehört haben, von dieser einen Geschichte. Und wir wollen das Leben mit Jesus anschauen und zum Schluss wollen wir anschauen, wie wir dann Versuchungen können widerstehen können. Wir haben jetzt die Geschichte von der Isabella gehört. Wir haben die Geschichte von diesem Typ gehört. Du hast irgendetwas auf dein Zettel geschrieben. Meine Frage ist, leben wir alle in einer Sklaverei? Beherrscht von diesen Gedanken und Daten? Leben wir in einer versteckten Sklaverei? Oder leben wir ein Leben in Freiheit? Spannend ist nämlich, dass wir den Begriff von der Sklaverei mehrmals in der Bibel finden, weil nämlich die Geschichte, die ich am Anfang vorgelesen habe, von der Isabella, finden wir eigentlich ziemlich ähnlich im Römerbrief. Und darum, wir sind ja gerade in der Römerbrief-Serie. Römerbrief ist ein Buch im Neuen Testament, im neuen Teil von der, im nächsten Teil von der Bibel. Wir befinden uns in der Geschichte, so nachdem Jesus auf der Welt war, nachdem er gestorben ist und auferstanden ist. Und der Dude, der das geschrieben hat, ist der Paulus gewesen, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und ich glaube, es hilft, wenn wir manchmal den Kontext haben, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, weil es uns mega viel hilft im Verständnis, wie wir dann den Text können verstehen. Darum einfach mehr so schnell für euch. Römer 6 erzählt uns mega viel von einer Sklaverei, wie ich schon gesagt habe. Was ist denn typisch für eine Sklaverei? Ich weiss nicht, was dir da für Sachen in den Sinn kommen. Mir kommen äußerliche wie innerliche Sachen in den Sinn. Es sind Sachen wie Sklaven bekommen einen neuen Namen. Herkunft und Identität ist komplett ausgelöscht. Sie stehen unter einer permanenten Kontrolle. Sie müssen lernen zu schweigen, ihre Emotionen abzudrücken. Du musst deinem Chef gehorsam sein. Du hast ein absolutes Hoffnungslosigkeitsgefühl in dir, weil auf was sollst du Hoffnung haben? Es ist ein Zwangsgefühl und keine Freiheit. Es ist eine absolute Fremdherrschaft. Das ist das, was mir in den Sinn kam, ist so ein bisschen bei den Sklaven, die wir auf der Welt haben. Aber auch bei den Begriffen, die wir in der Bibel unter Sklaverei sehen, kommen die nämlich genauso drin vor. All die Punkte beschreibt nämlich Paulus in Römer 6 als Macht von der Sünde. Wir lesen nämlich im Römer 6, wir dienen der Sünde wie Sklaven. Wir sind Diener von der Sünde. Wir sind Sklaven. Jetzt haben wir den Begriff vor, wie Römer 6, 12, die Sünde beherrscht uns. Wir werden beherrscht. Es ist somit eine Unfreiheit. Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist Tod. Spannend, oder? Macht der Sünde. Sünde ist das, was uns von Gott trennt, was uns von anderen Menschen trennt und oft auch von uns selber. Es ist das, was Gott nicht als gut heisst. Das Problem ist, die Menschheit steht unter dieser Macht der Sünde. Michael hat es letzte Woche erklärt, die Menschheit steht unter dieser Macht. Die Gesellschaft sagt ja zwar vielleicht, du bist frei, aber sind wir wirklich frei? Wie können wir denn gegen die Sünde ankämpfen, weil wir sind ihre ja machtlos ausgeliefert? Aus eigener Kraft schaffen wir es ja eh nicht. Es ist keine Hoffnung, weil auf was? Ich habe vorhin ein paar Bibelstellen erwähnt, die im Römer 6 stehen. Und die Verse stehen, sind nicht fertig, weil Paulus zeigt nämlich auch eine andere Seite auf von dieser Seite, die ich euch hier erklärt habe, hin zu einer anderen Seite. In diesen Versen steht nämlich auch, für die Sünde sind wir gestorben. Römer 6, 6. Unser sündiges Wesen wird unwirksam gemacht und wir bekommen eine neue Identität. Wir werden frei. Ein Leben in der Freiheit. Im Römer 6, 23, ich muss euch das vorlesen, es ist so ein packender Vers. Dort lesen wir nämlich, der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod, das Gnadengeschenk Gottes, aber ist das ewige Leben in Verbindung mit Christus Jesus, unserem Herrn. Tod? Ein ewiges Leben, ein neues Leben, das Leben in Freiheit. Was heisst das denn jetzt? Wie komme ich dann von dieser Macht von der Sünde zu dem anderen Bild, das Paulus nennt als Freiheit? Die Tatsache, die Paulus da beschreibt, ist eine Message, die wir, glaube ich, immer und immer und immer wieder hören müssen, weil sie so genial ist. Römer 6, Vers 10, ich habe ihn da noch mitgenommen, steht Folgendes. Denn sein Sterben, Paulus redet da von Jesus, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde und war ein für alle Mal, aber sein Leben ist ein Leben für Gott. Jesus ist für dich und für mich als Kreuz. Er hat alles auf sich genommen. Er hat den Tod auf sich genommen. Für dich und für mich. Damit wir einen Zugang haben von Leben in der Sünde zu einem Leben in Freiheit. Er hat alles gezahlt. Er hat alles gezahlt. Für dich und für mich. Die Bibel benutzt das Bild von der Sklaverei. Wir haben eine Geschichte gehört von der Isabella. Sie ist frei gekauft worden aus der Sklaverei für ein Leben in Freiheit. Die Bibel redet davon, dass Jesus gezahlt hat für uns. Er hat uns frei gekauft, dass wir nicht mehr ein Leben in der Sünde haben wollen, sondern ein Leben in Freiheit dürfen haben. Er hat den Preis gezahlt. Er hat alles Leiden auf sich genommen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal damit befasst hast, wie eine Kreuzigung vonstatten gegangen ist, aber es ist der schmerzhafteste Tag ever. Und dann sind wir nur beim Körperlichen. Wir sind bei all dem noch gar nicht, wo Jesus, wenn es heisst, er hat alle Sünden auf sich genommen, was das für ihn bedeutet hat. Römer 6, 23 haben wir gelesen, es ist ein Geschenk von Gott. Was heisst das Geschenk? Ein Geschenk nimmst du an und du musst nichts zahlen für das Geschenk. Wir dürfen das Geschenk einfach annehmen. Weil wir können nichts tun. Wir können nichts tun. Keine einzige Tat. Als das Geschenk einfach annehmen. Annehmen bedeutet, ich entscheide mich für Jesus, gebe mein ganzes Leben an und lebe jetzt das Leben mit und für ihn. Es ist eine neue Identität, die du bekommst. Es ist ein Identitätswechsel, der am Kreuz passiert. Das passiert dann, wenn du dich für Jesus entscheidest. Dann kannst du ein Leben in Freiheit haben und kein Leben mehr in Sünde. Ich weiss nicht, was du denkst, wenn du so etwas hörst, aber vielleicht denkst du jetzt, ja, okay, wenn es ja sowieso nur ein Geschenk ist, dann kann ich ja weiter sündigen, wenn ich mich für Jesus entschieden habe. Weil dann ist ja Gottes Gnade noch viel grösser. Boah, weißt du, also wenn ich so richtig viel Scheiß mache, wo Gott nicht gut heisst, dann ist ja Gottes Gnade noch viel grösser. Lesen wir doch im Römer 6, was Paulus nämlich dazu sagt. Spannend ist, dass nämlich die Leute Paulus genau diese Frage gestellt haben. Paulus, ich liebe ihn, er ist manchmal so radikal klar. Er sagt drei Wörter. Auf gar keinen Fall. Es sind vier gewesen. Ja. Für die Sünde sind wir doch schon gestorben. Wir kommen ja da noch in ihr Leben. Um den Vers zu verstehen, hilft es, ein paar Facts über das Leben von dieser neuen Wirklichkeit, das Leben von dieser neuen Identität anzuschauen. Ein Leben in Jesus, aber in Bezug auf die Sünde. Und Achtung, sie provozieren vielleicht dich. Erster Punkt ist, Manchmal wollen wir sündigen. Sünde schmeckt süß. Sünde schmeckt attraktiv. Sie ist manchmal anziehend. Es ist kein Prozess, wo die Sünde langsam in deinem Leben zurückgeht. Was haben wir gelesen? Wir sind für die Sünde gestorben. Es ist ein neuer Status, ein neuer Zustand. Wir sind gestorben ist ein absoluter, radikaler Satz von Paulus. Im Griechischen, ich habe ein bisschen Griechisch in der Schule gehabt und ich habe nicht gedacht, dass ich das so schnell wieder brauche, aber dort sehen wir nämlich, Griechisch ist die Sprache, wo das Neue Testament geschrieben worden ist ursprünglich. Dort haben wir verschiedene Zeitformen. Die Zeitform, die da gebraucht wird, ist die einzelne Handlung in der Vergangenheit. Was heisst das? Es ist eine einmalige Tat, die vollstatten werden musste. Es ist eine einmalige Handlung, wo wir uns für Jesus entschieden haben. Punkt. Es ist nicht so, also manchmal geht es will, bis wir verstehen, was die Sünde in unserem Leben ist. Aber es ist nicht ein Prozess, wo Gott sagt, heute finde ich es im Fall noch okay, aber morgen finde ich es dann im Fall nicht mehr okay. Sondern es ist ein einmaliger Punkt. Der Deal ist abgeschlossen und nicht in Verhandlung. Es braucht nicht zuerst ein paar Steps, bis wir dann mal endlich bei diesem Punkt sind. Nein, es ist eine einmalige Entscheidung, wo du dich für das Leben mit Jesus entscheiden kannst und dann bist du nicht mehr unter der Macht der Sünde. Punkt. Wegen Jesus sind wir frei und nicht wegen uns. Nicht, weil wir so super mega nice und mega mega cool sind. Nein, er hat es vollbracht. Und somit ist es erledigt. Okay, schön haben wir es angeschaut. Was meint denn jetzt der Paulus also mit dem? In dem Moment, in dem Augenblick, wo jemand Christ wird, entscheidet er für ein neues Leben mit Jesus. Die Sünde verliert jegliche Herrschaft über die Person. Jegliche Herrschaft verliert die Sünde über die Person. Römer 5, 21 steht zum Beispiel, genauso wie die Sünde geherrscht hat, soll die Gnade herrschen. Mit anderen Worten, die Sünde hat weiterhin eine gewisse Macht, aber sie kann mich nicht mehr zwingen. Wir sind vom Sklav zu einem Kind Gottes geworden. Früher hat das die Sünde im Griff gehabt. So dass wir teilweise die Sünde nicht mal erkannt haben in unserem Leben. Wir sind völlig unter ihrer Herrschaft gestanden. Als Christ sind wir fähig, dieser Sünde zu widerstehen. Wenn ein Nicht-Christ sündigt, handelt er in der Übereinstimmung mit seiner Identität, mit dem, was er ist. Wenn wir aber verbunden sind mit Christus, dann ändert sich unsere Identität. Es ist ein kompletter Identitätswechsel, der dann passiert. Das heisst, du bist nicht mehr länger ein Christ. Du bist nicht mehr länger ein Nicht-Christ, sondern du bist ein Christ. Es ist ein neues Ich, wo du dann bist. Also das heisst, wenn du als Christ sündigst, handelst du eigentlich gegen deine Identität. Weil Sünde ist etwas Unnatürliches und wenn du es trotzdem tust, dann blendest du eigentlich komplett aus, was du jetzt bist und was Christus für uns gemacht hat. Wenn es mich veranschaulichen. Wir haben am Anfang die Geschichte von Isabella gehört und Isabella ist eigentlich frei. Und ich bin mir sicher, sie darf frisch, fröhlich durchs Leben tanzen. Aber wenn ihr Herrscher ihr begegnet von früher, wo sie noch als Sklav unterwegs war, bin mir sicher, ihre Körperhaltung ist direkt so. Und sie tut sich direkt einschüchtern, weil sie eigentlich gerade wieder zurückgeht in ihre alte Identität, in das, was sie war, nämlich als Sklav. Aber was darf sie verstehen? Hey, ich bin frei. Ich habe eine neue Identität. Ich darf meine Haltung wieder wechseln und ich darf als ein Kind von Gott laufen. Meine Frage an dich ist, wenn du in der Sünde verharrst, hast du die Identität in Christus wirklich verstanden? wenn ich für die Sünde tot bin, ist sie immer noch da, aber sie kann mich nicht mehr zwingen. Ich kann ihr immer noch folgen und werde das auch immer wieder tun. Die Bibel ist in dem eigentlich mega klar, weil wir sind ja nicht perfekt, aber ich muss nicht mehr. Ich bin für sie tot. Darum kann sie auch für mich tot sein. Die Sünde hat immer noch Macht, aber sie beherrscht mich nicht mehr. Was heisst das, sie hat immer noch Macht? Sie kann mich immer noch angreifen, sie kann immer noch Sachen in mich rein sagen oder was auch immer und mich zur Sünde verleihen, aber ich kann widerstehen. Wenn wir da einen sind, die Macht von der Sünde gibt alles. Wirklich alles. Wenn sie checkt, dass bei dir ein Identitätswechsel stattgefunden hat und du jetzt auf dieser Seite stehst. Und was dann nämlich passiert, ist, die Bibel redet von den Anfechtungen, die passieren. Von den Gedanken, die immer wieder in unseren Kopf kommen. Das sind so Sachen wie, hey, du bist eh nicht genug gut. Oder, du wirst eh nicht frei von dem, was du gemacht hast. Piu! Sie versucht alles, um da rüber zu schiessen. Komm schon, du brauchst das Video jetzt. Nachher fühlst du dich besser. Komm schon. Alle machen's. Was ist denn schon dabei? Das eine Mal. Was mit dem Kreuz passiert, ist, es ist eine Barriere, die stattgefunden hat, dass die Macht von der Sünde nicht da rüber kommen kann. Aber sie versucht trotzdem mit allem, was sie kann, da rüber zu schiessen und dich mit diesen viel kaputt zu machen. Kennst du so Gedanken? Ich kenne so Versuchungen und Anfechtungen nur allzu gut. Und das zeigt, dass die Sünde weiterhin eine gewisse Macht hat. Die entscheidende Frage ist, wie können wir auf so etwas reagieren? Erstens, indem wir verstehen, was unsere neue Identität ist. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes, wenn der Identitätswechsel stattgefunden hat. Ich habe eine komplett neue Identität. Zweitens, in dem Moment, wo ich die neue Identität, die ich in Jesus bekommen habe, habe ich den Heiligen Geist bekommen. Der Heilige Geist ist in mir. Das heisst, ich habe eine Autorität bekommen, wo ich die Macht habe, um gegen das anzukämpfen. Wo ich die Macht habe, um gegen das Nein zu sagen. Ich als kleine, grosse Thaisa schaffe es nicht, um einfach dem immer wieder zu widerstehen. Aber mit dem Heiligen Geist in mir habe ich eine Autorität, die mir gegeben worden ist, wo ich gegen das ankämpfen kann. Im Wissen, mein Leben gehört Jesus. Ich muss nicht mehr sündigen. Durch den Heiligen Geist haben wir eine immense Kraft und ich glaube, wir unterschätzen sie. In der Bibel steht, es ist die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferstanden hat, die jetzt in uns lebt. Das ist einfach meine Lieblingsverse. Warum? Es zeigt, was ich für eine Kraft in mir habe. Es zeigt, dass ich eine Kraft in mir habe, die Leben kann verändern und die alles auf den Kopf stellen kann. Was heisst das jetzt, wenn man dann in dem Fall so viel bekommt? Hey, du bist nicht genug gut. Kann ich darauf reagieren? Gott liebt mich nicht, weil ich perfekt bin, sondern weil ich sein Kind bin. Römer 8,1. Du wirst eh nicht frei von dieser Schuld. Kann ich darauf reagieren? Jesus hat für meine Schuld gezahlt. Ich bin frei und mir ist vergeben. 1. Johannes 1,9. Nur das eine Mal. Das merkt doch eh keiner. Auch wenn es niemand sieht, Gott sieht mein Herz, Sprüche 10,9. Ach komm schon, du brauchst das Video jetzt, nachher fühlst du dich besser. Meine Identität hängt nicht an Sachen. Ich bin wertvoll in Gottes Augen. Galater 22. Hey, komm schon, alle machen das. Was ist da dabei? Das eine Mal. Ich bin berufen, anders zu leben. Ich will Gott gehorsam sein, nicht damit er mich liebt, sondern weil er mich liebt. Römer 12, 2. Ich habe eine neue Identität in Jesus. Ich muss nicht mehr länger sündigen. Für Jesus ist es im Fall kein leichtfertiger Tod am Kreuz. Wenn wir glauben, dass er einfach so, juju, ich bin ans Kreuz gegangen und bin dann gestorben, yeah, dass du ein neues Leben hast. Ich glaube es nicht. Er hat sich nicht einfach annageln lassen, auspeitschen lassen, verfolgen lassen für das. Ich hatte letztens einen Moment gehabt, wo ich mich zurückerinnert habe an eine Situation in meinem Leben, wo ich im Auto gesessen bin und ich habe einfach Gott nur noch angeschrien. Ich habe Gott nur noch gesagt, wie hässig ich bin, dass ich das jetzt durchmachen muss, wie hässig ich bin, dass jetzt ich wieder das machen muss und. Und was ist passiert? Gott hat mich angeschaut und hat gesagt, Taissa, meine geliebte Tochter. Taissa, mein geliebtes Kind. Es hat mich im Fall alles gekostet. Es hat mich im Fall alles gekostet, meinen geliebten Sohn am Kreuz sterben zu lassen, damit du eine neue Wirklichkeit hast. Damit du den freien Zugang hast von der Macht der Sünde in das Leben in Freiheit. Das heisst, das hat mich alles gekostet. Das heisst, meine geliebte Tochter. Es hat sehr vieles in dem Moment in meiner Perspektive verändert. Warum? Ich habe einmal mehr dürfen erkennen, wow, Jesus, was für ein Geschenk. Dass du ans Kreuz gegangen bist für mich, damit ich ein Leben in Freiheit habe. Das heisst, das hat mich alles gekostet. Am Anfang haben wir etwas auf unser Zettel geschrieben. Ich weiß nicht, was du drauf geschrieben hast. Vielleicht hat es dich mega viel Mut gekostet. Ich will dir zusprechen, dass Jesus für dich als Kreuz ist. Damit du nicht mehr länger unter der Herrschaft von dem, was du auf deinem Zettel geschrieben hast, hast, sondern dass du das Leben in Freiheit kannst haben. Wir dürfen frei sein von dem, was auf dem Zettel steht. Und was du jetzt nachher machen kannst, ist, du kannst den Zettel vornehmen und du kannst da vorne kommen und wir haben hier eine Box. Oder du darfst reinrühren. Warum? Als ein symbolisches Zeichen von, hey, es hat keine Macht mehr über mich. Sondern es ist gestorben. Weil ich darf ein Leben in Freiheit haben. Es beherrscht mich nicht mehr länger. Und was du nachher kannst machen, ist, du kannst es reinrühren. Du kannst nachher, es hat so einen Zettel nebendran. Und manchmal hilft es, wenn wir so Anfechtungen, wenn wir so Anfechtungen haben, dass wir einen Zettel führen können und wir dürfen das, was in der Bibel steht über uns, dass wir das dürfen proklamieren. Wenn ein Befehl kommt, was kann ich machen? Ich kann den Zettel führen und ich darf sagen, hey, Gottes Wort ist wahr. Gott gibt mir Mut und steht zu mir. Nimm so einen Zettel mit und vielleicht hängst du ihn zu Hause auf oder leist ihn in deine Bibel oder was auch immer in der Bibel. Die Bibel ist voll von Wahrheit, weil es ist die Wahrheit. Was du nachher kannst machen, nachdem du reingerührt hast oder dir ein Zettel genommen hast, hey, was kannst du machen? Du kannst zum Abendmahl gehen. Du kannst das Brot und den Traubensaft nehmen, als ein «Hey, danke Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich, damit das gestorben ist. Ich brauche dich, damit ich nicht mehr länger unter der Macht der Sünde stehe. Jesus, ich brauche dich. Und danke, dass du alles gezahlt hast.» Was du aber auch kannst machen, ist, du kannst zum Gebetsteam hindern, wenn du merkst, hey, du brauchst Gebet. Du kannst zu Michael, Yoshi, mir, wem auch immer. Komm und teile das mit euch. Wir wollen dir zusprechen, du bist ein Kind Gottes. Vielleicht merkst du aber, hey, bei dir hat der Identitätswechsel eigentlich gar nicht stattgefunden. Eigentlich lebst du unter der Macht der Sünde und hast gar nicht gecheckt, dass du eigentlich Jesus brauchst. Wenn du merkst, dass es heute Abend dran ist, dass bei dir der Identitätswechsel stattfindet, dann ermutige ich dich, dass du zu mir kommst, dass du auch wieder zu ihnen kommst oder hinter das Gebetsteam gehst. Und wir wollen zusammen mit dir den Identitätswechsel vornehmen. Es ist das Beste, was passieren kann. Wir gehen jetzt in die Zeit rein und nimm den Zettel. Und wenn du merkst, es ist dran, dann bring ihn ganz bewusst vor Jesus. Ich möchte noch beten. Jesus, es tut mir leid, weil ich nicht verstehe, was es dich gekostet hat am Kreuz. Aber Jesus, danke, dass ich es nicht muss verstehen, um das Geschenk annehmen können, sondern dass es einfach ein reines Geschenk ist, wo ich bekommen habe. Weil du mich so fest liebst, weil du jeden so fest liebst. Herr, es hat dich alles gekostet, aber wir sind genug wertvoll in deinen Augen, dass du gesagt hast, du machst es. Danke, Jesus. Danke, dass wir jetzt in eine Zeit dürfen hineingehen, wo wir es einfach dir anlegen im Wissen, dass wir freigesprochen worden sind durch dich. Im Wissen, dass die Macht von der Sünde keine Herrschaft mehr über mich hat. Sondern im Wissen, dass ich gegen das ankämpfen darf. Im Wissen, dass ich ein Kind von dir bin. Dass meine Identität neu ist in dir. Danke, Jesus. Amen.
So gut bist du bis jetzt dran geblieben. Ich hoffe, die Predigt hat dich irgendwo weitergebracht, inspiriert und dich zum Nachdenken gebracht. Vielleicht hockst du jetzt zuhause vor deinem Bildschirm und bist allein. Uns als Impact ist mega wichtig, dass es nicht so bleibt, sondern dass du Connection kannst auch zu uns. Und vielleicht hast du irgendeine Frage zu dieser Message, die du gerade gehört hast. Oder du wünschst einfach ein persönliches Gespräch mit mir oder jemandem von den anderen Impact-Pastoren. Hey, du darfst dich sehr gerne bei uns melden. Du siehst hier unsere E-Mail-Adresse. Die flutscht direkt bei uns in Posteingang. Und ich oder sonst jemand von unserem Impact-Team wird sich bei dir melden. Hey, wir freuen uns, von dir zu hören und be blessed.